Ja, hallo, ich heiße Rainer und ich darf heute in der Serie Storytelling mit Jesus über die Sauerteigsgleichnisse predigen und ich danke euch für euer Vertrauen. Und jetzt geht's auch gleich los. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen: Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das alles redete Jesus in Gleichnissen zum Volk. Und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt. Kleine Ursache, große Wirkung. Jesus nahm ein Beispiel aus dem täglichen Leben der damaligen Menschen. Und ich persönlich, ich backe seit ein paar Jahren gern meine eigenen Sauerteigbrote. Und ich kann euch bestätigen, ein kleiner Teelöffel Sauerteig, der durchsäuert alles, alles. Egal wie viel Mehl du in den Teig rührst, er wird vereinnahmt werden. 3 Scheffel, das entspricht ungefähr 40 Liter, also meine Maximalmenge ist 6 Liter. Die gute Frau, die hatte was zu kneten. Und mit Sauerteig, das ist nicht schwer. Sauerteig backen ist einfach. Seit über 20.000 Jahren, habe ich gelesen, backen Menschen auf diese Weise Brot. Im Grunde ist Sauerteig ein Mehlnährboden, welcher mit Milchsäurebakterien und Hefen besiedelt ist. Finden die Mikroorganismen die richtigen Rahmenbedingungen vor, dann wachsen sie. Ja, dann durchdringen sie auch alles. Im Mehl werden die Milchsäurebakterien sich durchsetzen, bis alles durchsäuert ist mit der Milchsäure. Alles. Kein Rest. Nichts bleibt unberührt. Alles, durch und durch. Keine Inseln. Sauerteig ist ein kraftvoller und durchsetzungsstarker Teig. Also kein empfindlicher Hefeteig und auch nicht so ein sensiblichen Biskuit-Törtchen-Teig. Also der ist schon Power. Die Rahmenbedingungen, wenn die stimmen, die bestimmen, wie schnell das Wachstum geht. Bei mir steht mein Ansatzteig im Kühlschrank. Das hat damit zu tun, ich will wenig Arbeit mit dem Ding haben. Und bei Kälte wächst er sehr langsam. Ich weiß jedenfalls, er lebt. Und er will gepflegt werden. Und pflege ich ihn nicht, dann werden die Milchsäurebakterien die Hefe töten. Und wenn es dann noch weiter, wenn ich ihn immer noch nicht pflege, dann werden auch die Bakterien sterben, weil dann einfach keine Nahrung mehr da ist. Bekommt aber jedenfalls frische Nahrung, frisches Wasser, frisches Mehl, dann geht es ihm gut, der bläht sich auf, der wächst. Wenn er nicht gepflegt wird, fällt er irgendwann mal in sich zusammen und übersäuert und er ist auch nicht mehr in der Lage, irgendwie seine sprudelnde Art rüberzubringen. Jesus redet hier vom Himmelreich, das die Fähigkeit hat, alles zu durchdringen. Alles. Ich denke, dass du heute dieses Gleichnis für dich beanspruchen kannst. Das ist eine gute Nachricht. Das Himmelreich wird sich in dir durchsetzen. Überall. Durch und durch. Wenn du dich von ihm anstecken lässt. Ein kleiner, unscheinbarer Anfang genügt, dann kann alles in dir vom Himmelreich durchdrungen werden. Du kannst das Himmelreich nicht machen. Das kann nur Gott. Aber du kannst dich öffnen und du kannst ein guter Nährboden sein. Matthäus erläutert gleich anschließend, warum Jesus in Gleichnissen spricht. Ein Gleichnis spricht nicht offen über ein Geheimnis. Es plaudert nichts aus. Aber es deutet an. Was ist vom Anfang an da gewesen und doch verborgen? Was steckt als große Botschaft hinter all diesen Gleichnissen? Das ist ein Geheimnis. Ich mache euch einen Vorschlag, ein Angebot. Vielleicht ist es der große Heilsplan Gottes, der am Ende alle Menschen meint. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jesus ist für alle Menschen, für alle Völker gekommen. Die gleiche Aussage wie im Gleichnis mit dem Arbeitern im Weinberg, die später dazu kamen und den gleichen Lohn bekamen, oder das Gleichnis von der Hochzeit, wo erstmal keiner der Eingeladenen kommen wollte und dann alle eingeladen wurden. Was für den Heilsplan Gottes, für die Menschheit gilt, dass dieser Heilsplan sich verwirklichen wird und alle durchdrungen werden, alle Völker, das gilt, dass er durchsetzungsstark sein wird und er ist es und alles durchsäuert. Es gilt aber nicht automatisch für den Einzelnen. Ich persönlich kann Nein sagen, die Einladung nicht annehmen und diesen Heilsplan ablehnen. Diese Freiheit habe ich. Und das ist ein Game Changer. Und jetzt fühlt man kurz rein, was das für die Juden damals bedeutet hat. Die Gleichnisse wurden nicht sofort verstanden. Sie haben manchmal verstört und in dem Geheimnisvollen liegt auch eine Provokation. Und wie wirst du reagieren? Und Jesus hat seinen Jüngern diese Gleichnisse erklärt, aber über die Menschen sagte er Folgendes. Und zwar in Matthäus 13, Vers 10, da sagt er, und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist's gegeben, zu wissen die Geheimnisse des Himmelreichs. Diesen aber ist's nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen. Denn mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen es nicht. Und dann zitiert Jesus Jesaja, mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen. Und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verfettet. Und mit ihren Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht mit den Augen sehen und nicht mit den Ohren hören und nicht mit dem Herzen verstehen und sich nicht bekehren, dass ich sie heile. Karin hat zu Beginn der Serie sehr gut erklärt, und ich möchte es hier nochmal aufgreifen, was sie gesagt hat. Jesus vermittelt Gottes Botschaft so, dass die geistlich Empfindsamen sie verstehen konnten, aber die Verstockten lediglich eine Geschichte hörten. Das Problem damals war nicht, dass Jesus in Gleichnissen gesprochen hat, sondern das Problem war der Zustand der Herzen der Zuhörer. Und jetzt frage ich mich, was sind gute Rahmenbedingungen für geistliches Wachstum? Die Jünger haben es auch erst nicht verstanden. Aber sie haben nachgefragt, weiter überlegt und es wissen wollen. Sie sind in Beziehung mit Jesus gegangen und geblieben, haben das Gespräch gesucht. Manches zeigt Gott nicht offensichtlich. Er will gesucht werden, er versteckt sich, er wohnt im Dunkeln, liebt es, wenn wir uns bemühen, ihn zu entdecken. Es ist nicht so einfach, Gott zu erkennen, seine Wege zu finden. Aber wenn wir dranbleiben, im Gespräch bleiben, nicht gleich aufgeben, dann dürfen wir die Wahrheit immer mehr erkennen. Dann bieten wir gute Bedingungen für Wachstum und das Himmelreich setzt sich durch. Dann kann wie bei dem Sauerteig die Wahrheit immer mehr und mehr in mir Raum nehmen, der Glaube wachsen, das Vertrauen dich durchdringen, gib ihm Zeit, mein Rat, bleib ein guter Nährboden. Und Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre. Das sagt er auch zu uns. Wir müssen uns fragen, wem höre ich zu? Und wie höre ich zu? Ist mein Herz hungrig? Als Christen glauben wir nicht an eine Lehre, die du verstehen musst, und wenn du sie verstanden hast, kannst du knicken, lochen, heften. Sondern wir vertrauen und glauben an eine Beziehung zu einer Person, zu Christus. Was haben wir als Christen? Wir haben einen Gott, der zu uns spricht, der uns eine Beziehung anbietet. Höre ich zweimal hin, nehme ich mir Zeit, seinen Geist in mir wachsen zu lassen, lasse ich mir Geheimnisse erklären, und manche Gleichnisse sind eher Geheimnissen gleich. Lasse ich mich überraschen? In Matthäus 13, Vers 12, da sagt er eben, denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Aber wer nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wenn dein Herz satt ist oder in Jesajas Worten verfettet, du mit deiner religiösen Lehrmeinung feist zufrieden bist, dich wähnst, alle Antworten auf richtig und falsch zu kennen, dann hast du nichts. Wenn du deinen Glauben dogmatisch ausgeronnen, verhärtet lebst, keine Barmherzigkeit und Liebe mehr in ihm ist, dann hast du nichts. Du kannst einen persönlichen Glauben nicht erben. Deine Herkunftsfamilie zählt nicht. Es kommt auf dein Herz und deine Beziehungsbereitschaft an. Das ist die Rahmenbedingung, der Nährboden, auf dem das Himmelreich wachsen kann. So wie es viele verschiedene Mikroorganismen gibt, so gibt es verschiedene Lehren. Und Jesus wendet hier dasselbe Bild an, im nächsten Gleichnis, auf das ich eingehen werde. Und eine zündende Idee hat viele Gemeinsamkeiten mit einem ansteckenden Virus. Eine Lehre, die alles durchsetzen kann, wenn sie gute Bedingungen vorfindet. Die Wahrheit möchte ich mit einem weiteren Gleichnis verknüpfen, in dem das Bild des Sauerteigs auch verwendet wird. Und in Matthäus 16, Vers 6, da spricht Jesus zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Wieso? Und dann gab es so einen Kappel zwischen, haben wir irgendwas verpennt oder so. Und das klärt sich dann. Und wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Und da verstanden sie, dass er nicht gesagt hat, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Und Ernö, der hat schon etwas zu dem Hintergrund dieser Gruppen erklärt, letzte Woche. Und ich ergänze es jetzt noch. Diese Gruppen, die stehen für unterschiedliche Reaktionen auf eine konkrete politische Situation der damaligen Zeit. Und die gesamte Region steht unter altgriechischem Kultur- und römischen Machteinfluss. Und diese Situation spaltet die jüdische Bevölkerung und es gab unterschiedlichste Reaktionen. Das reicht vom Aufstand bis zur Anpassung. Und wer waren dann da? Die Sadduzäer. Also viele Mitglieder des Hohen Rats waren Sadduzäer. Das waren eher Priester. Sie stellten auch den Hohen Priester. Der Tempel in Jerusalem war ihnen sehr wichtig. Auf den ersten Blick waren sie die Würdenträger des jüdischen Volkes. Schaut man genauer hin, dann waren sie die angepasste Machtelite. Großgrundbesitzer, die sich mit den Römern längst arrangiert hatten. Der Tempel war die Bühne für ihre Legitimation und eine lukrative Einnahmequelle. Sie wollten keinen Ärger mit Rom, um von Rom möglichst in Ruhe gelassen zu werden. Das Arrangement sah ungefähr so aus: Wir sorgen für Ruhe und sorgen dafür, dass die Abgaben fließen, und ihr Römer fasst unsere Pfründe nicht an. Sie waren hohle Traditionalisten, die ihren Glauben als leeres Ritual lebten. Der Gottesdienstbesuch befriedigte ein kultisches Bedürfnis, kein spirituelles. Nur die 5 Bücher Mose wurden als Grundlage ihres Kultes anerkannt, der Rest des Alten Testamentes, die Propheten, nicht. Die Vorstellung von der Existenz von Engeln wurde abgelehnt. An eine Auferstehung haben sie nicht geglaubt. Es gibt nur hier und heute. Und in ihrem Glauben war kein Platz für eine Messias-Hoffnung. Und schauen wir uns die Geisteshaltung an, die hinter dieser Lehre gestanden ist. Den Geist der Sadduzäer kann man überall finden und auch heute. Er ist ein menschliches Phänomen. Machtmenschen, die die spirituellen Bedürfnisse der Menschen benutzen, um reich zu werden oder Macht zu erhalten. Menschen, die etwas heucheln, etwas vorgeben, etwas zu sein, nur weil es schließlich ihnen nützt. Und nicht, weil sie es wirklich glauben. Würdenträger können manipulieren. Und im Laufe der Geschichte haben sie auch immer manipuliert, immer wieder. Und oft wird mit Angst und mit Verführung gearbeitet. Und Jesus warnt davor. Sich hüten vor dem Sauerteig der Sadduzäer, das heißt auch heute noch, einerseits selber nicht den Versuch der Macht zu erliegen und andererseits sich zu fragen, wer ist ehrlich, wer heuchelt und wer manipuliert. Es bedeutet, Strukturen zu hinterfragen und ein gesundes Misstrauen sich zu behalten gegenüber Macht, die sich spirituell rechtfertigt. Und ihr werdet zu einem persönlichen Glauben eingeladen. Von Gott. Und meine Empfehlung ist, schau auf die Herzenshaltung und schau auf das, was getan wird, schau auf die Früchte von den Würdenträgern. Nicht auf das, was sie sagen. Sie sagen, Gott will es. Nicht auf den Titel, wir sind doch hohe Priester. Nicht auf die Riten, die sind schon über 1000 Jahre alt. Oder die Werte, die vorgeschoben werden. Wir lieben den Tempel. Und Jesus warnt dich, das heißt, er fordert dich auf, schau genau hin. Manipulation gab es damals und es gibt sie heute. Und er traut es dir auch zu, dass du die Geister unterscheiden kannst. Hätten wir Christen diese Warnung in den letzten 2000 Jahren ernster genommen, unsere Kirchengeschichte wäre nicht so blutdurchtränkt gewesen. Und Jesus predigt und lebt Barmherzigkeit. Und religiöse Verführer ergreifen Partei und wollen Gefolgschaft und Gehorsam. Das ist der Geist der Sadduzäer. Was ist jetzt mit den Pharisäern? Die Pharisäer waren gottesfürchtige Juden. Paulus war vor seiner Bekehrung Pharisäer. Den Pharisäern ist nicht verborgen geblieben, welcher Geist im Jerusalemer Tempel herrschte. Es gab Spannungen zwischen Pharisäern und Sadduzäern. Und die Pharisäer waren halt nicht Oberschicht wie die Sadduzäer, sondern eher Mittelschicht. Und die haben gelitten. Und so haben sie den Tempelbegriff erweitert. Und ihr Leitgedanke war, Gott spricht zu Israel. Im 2. Mose 19,6: Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. So haben sie ihr Problem versucht zu lösen. Sie haben sich von den anderen Juden abgesondert, die dabei nicht mitgemacht haben. Alle priesterlichen Gebote wurden auf das alltägliche Leben des einzelnen Israeliten übertragen. Von jedem Juden wurden eine kultische Reinheit bezüglich der Speise- und Reinheitsgebote erwartet und somit der Anspruch gestellt, wie er für Priester eigentlich galt. Dadurch wurde die Relevanz von Priestern und des Tempels in den Hintergrund gedrängt und neue Regeln und neue Schriften eingeführt. Sie haben die Schriften des Alten Testaments als eine Liste von Regeln behandelt und sie haben zusätzliche Sicherheitsregeln aufgestellt. Man weiß ja nie, einfach ein bisschen besser, ein bisschen sicherer. Ihre Hoffnung, alle halten das Gesetz und dann kommt der Messias. Gegen eine ihrer Regeln zu verstoßen, bedeutete für sie, gegen Gottes Gesetz zu verstoßen. Und gleichzeitig waren sie spirituell gläubig. Sie haben die geistliche Welt anerkannt, die Auferstehung, die Engel, die Propheten, Prophetie. Und Jesus warnt vor denen. Den Pharisäergeist kann man auch heute leicht finden. Nicht so, wie sie früher war, aber den Geist ja. Man kennt ihn an den Vorstellungen von Gottes Charakter. Er ist fordernd und nicht barmherzig. Die Vorstellung von Gerechtigkeit. Sie muss und sie kann erarbeitet werden. In dem Stolz. Menschen können sich vor Gott gerecht machen. Vom Absondern, ich bin rein und du bist Dreck. Vom Wert ihrer Lehre, meine Ideen entsprechen Gottes Wort und gelten für alle. Von der Wahrheit, nur meine Lehre ist wahr. Und wie wachse ich in so einem Umfeld oder welche guten Rahmenbedingungen habe ich in so einem Umfeld, jetzt das Himmelreich wachsen zu lassen? Jesus fragt dich, liebst du mich? Suchst du mich? Er fragt dich jedes Mal, wenn du deinen Lieblings-Social-Media-Account einwählst, aufrufst, da ist er bei dir und liebt dich. Der Pharisäer fragt dich, bist du brav oder nicht so brav oder gar böse? Gesetzlichkeit, schlechtes Gewissen machen, Kontrollsucht dominieren, das ist der Pharisäergeist. Jesus lädt dich ein, lass meine Liebe in dir wachsen. Glaube mir, ich bin die Wahrheit. Versöhn dich mit deinen Mitmenschen. Du brauchst Versöhnung. Und ich versöhne dich mit Gott durch mein Opfer. Vertraue auf Gott und ich suche Beziehung zu dir. Der Pharisäergeist fördert Rechthaberei, beharrt auf seine exklusiven Stellungen und er spaltet. Wir sind die Guten und im Besitz der Wahrheit. Die anderen, das sind die Bösen. Und es ist tatsächlich verführerisch. Wir Menschen sind gern die Guten. Ich auch. Wir wollen uns gerne sicher sein, dass wir es richtig machen. Wenn wir jetzt denken, wenn ich jetzt denke, wir sind nicht wie die Pharisäer, wir sind die Guten, die richtig Guten. Jesus ist auf unserer Seite. Vielleicht ist da schon ein bisschen Pharisäergeist drin. Jesus weiß, wir sind ein Nährboden. Er warnt uns. Er sagt, Vorsicht vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Wie können wir aktiv diese Versuchung eindämmen? Ich plädiere mal für Bescheidenheit, das ist mein Vorschlag. Dafür auf die Sichtweise der anderen stehen zu lassen, für Weite und ein offenes Herz, das nicht verurteilt. Das ist für jeden Einzelnen wichtig, aber auch für uns als Gruppe. Ich bin begeistert davon, und deshalb bin ich in Agape, dass wir in Agape immer betonen, dass unsere Verbindung in Jesus besteht und nicht in gemeinsamen Meinungen. Und das ist absolut nicht selbstverständlich. Und ich finde es erstaunlich, dass es so schwer ist, aufrechtzuerhalten. Aber mit viel Gespräch, gutem Willen und der Bereitschaft, Unterschiede auszuhalten, gelingt es. Für mich ist es gelebte Demut von euch, von meinen Geschwistern, und ich bin euch dankbar. Dieses ertragt einander in Liebe. Ein Dank an der Stelle geht an die Gemeindeleitung, die es immer wieder schafft, über alle Meinungsunterschiede hinweg gemeinsam diese Gemeinde zu leiten. Das ist eine besondere Leistung. Und in diesem Sinn freue ich mich auch über UNUM. Kennt ihr? Eine Konferenz, die kürzlich in München stattgefunden hat, wo sich verschiedene Konfessionen gegenseitig geehrt haben und die Einheit unter Geschwistern spürbar wurde. Ich bin froh, dass wir politischen Streit draußen lassen, halten und einander lieben über unterschiedliche Ansichten hinweg. Es befreit auch, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen und mehrere politische Antworten gelten zu lassen. In unserer Gesellschaft wird es leider immer üblicher, sich in seiner Meinungsblase aufzuhalten und andere, die nicht so denken wie ich, abzulehnen. Man schart sich um Flaggen und um einfache Antworten, wo es doch so offensichtlich ist, dass es mehr schmerzhafte Fragen und Zweifel gibt als einfache Antworten. Jesus warnt davor, mach es nicht, sondere dich nicht ab. Versöhn dich mit allen Seiten. Und die Spalten in der Gesellschaft werden tiefer, das spürt man. Und ich weiß nicht, wo das jetzt hingeht. Und es ist richtig Arbeit, diese Risse nicht auch in die Gemeinde eindringen zu lassen. Meinungen, die nicht direkt mit Jesus und dem Gebot der Liebe in Verbindung stehen, können verschieden sein. Und das soll und darf uns nicht spalten. Jesus fordert uns hier geradezu zu einer Gegenkultur auf, wenn wir über politische Meinungen und über soziale Milieus hinweg geschwisterlich Einheit leben. Wie besonders und wie schön ist das. Ich möchte Jesu Warnung am Schluss in einen Appell umformulieren. Lasst uns als Gemeinde ein Nährboden sein für geschwisterliche Liebe, für Annahme, für alles das, was das Himmelreich ausmacht. Und ich weiß, dass der Geist Jesu dann alles durchdringt. Entspann dich, er ist durchsetzungsstark und Jesus ist der Sieger. Amen.